Radio Lora auf 104,5 MHz. In den folgenden 2 Stunden hört ihr eine Sendung zum Thema Frauen gegen den Krieg. Auch wenn die Waffen schweigen, bedeutet das noch lange nicht, dass Frieden ist, speziell für Frauen nicht. Wir dokumentieren 2 Veranstaltungen, an denen Frauen Referate gehalten haben über den Krieg beziehungsweise über die Situation natürlich auch jetzt nach Beendigung des Golfkrieges, zumindest bezüglich der Waffenruhe, die jetzt vor 3 Wochen eingetreten ist. Und zwar geht es um folgende Referate. Als erstes werdet ihr ein Referat hören von Radia Tridi. Sie ist Vertreterin der tunesischen Vereinigung der demokratischen Frauen. Sie wird vor allem über die Situation in Tunesien sprechen. Einerseits die Situation der Frauen, über ihre Organisationen, wer sie sind, was sie machen und ihre Entwicklung. Andererseits natürlich auch über Themen wie Fundamentalismus, arabischer Nationalismus, das Verhältnis zum Westen und eben die Situation jetzt, die Diskussion jetzt im Moment. Im zweiten Teil dann werden 2 Frauen von der IFFF, der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, sprechen. Bei ihnen geht es mehr um die UNO-Politik, die Politik auf internationaler Ebene. Die IFFF selber ist aktiv im Rahmen der UNO. Sie ist eine der Hilfswerke bzw. der unabhängigen Nichtregierungsorganisation, die konkret immer wieder kontinuierlich mit der UNO zusammenarbeitet und nach dem Krieg bzw. im Verlauf der Golfkrise und des Krieges natürlich diese ihre Politik auch hinterfragen müssen. Dazu also das zweite Referat. Jetzt aber zuerst zum ersten. Das Referat wurde gehalten an einer Veranstaltung in der Roten Fabrik, die am 15. März stattgefunden hat. Die Veranstaltung lief unter dem Titel »Die arabische Perspektive im Golfkrieg«. Wie gesagt, also hört ihr jetzt Ausschnitte aus dem Referat von Radia Tridi, der Vertreterin der tunesischen Vereinigung der demokratischen Frauen. Zuerst jetzt aber sozusagen als Einstimmung den Situationsbeschrieb von Karian. Sie ist Organisatorin in der Roten Fabrik und hat eben diese Veranstaltung organisiert.
Für die westlichen Kollegen ist der Krieg begonnen. Die unamerikanischen GMs lassen sich inzwischen zu Hause auf Frauen des Interfallen. Doch ist der Krieg auch für die arabische Region vorbei. Was passiert jetzt im Irak? Wir hören von Schüssen und Kämpfen, von Toten und Verletzten. Doch das ist ein Problem. Die westliche Medienshow ist gelaufen. Andere Themen treffen in ihrem Vordergrund. Und was hat dieser Krieg für Auswirkungen auf die arabischen Länder? Schon während der Kriegshandlungen war wenig bis nichts zu hören über die Situation der zivilen Bevölkerung. Die vielen Toten und Verletzten im Irak und Kuwait wurden aus diesem sogenannten sauberen Krieg durch eine rigide Militärzensur wegzensiert. Protestkundgebungen im Maghreb und in anderen arabischen Ländern wurden als fanatische Pro-Hussein-Massen subsumiert. Aus diesem Grund führen wir diese Veranstaltung durch, um die arabische Perspektive zu Wort kommen zu lassen. Wir haben eingeladen Radia Tridi. Sie ist ein Mitglied der Association Tunisienne des Front Démocrate.
Bevor sich Radia Tridi jetzt selber vorstellt, werden wir noch mal kurz ein Stück Musik hören. Wie ihr gerade eben gehört habt, ist die technische Qualität der Aufnahme leider nicht sehr gut. Ich habe deshalb darauf verzichtet, zu viel O-Ton, Originalton jetzt dann laufen zu lassen. Tak,
L'association dans laquelle je milite s'appelle l'Association tunisienne des femmes démocrates. Alors, cette association est née d'un mouvement de femmes qui a commencé à la fin des années 70 et les militantes du mouvement sont presque toutes issues du mouvement progressiste et démocratique qui était le seul opposant, il n'y avait pas encore d'intégrisme, le seul opposant au régime de Bourguiba et qui a été fortement réprimé depuis 1967. En 1979, il y a eu des rencontres culturelles, informelles, donc non structurées, au club Tahr el-Haddad. Alors, le nom c'est Tahr el-Haddad, c'est un réformiste tunisien qui, dans les années 30, a donné une explication très très révolutionnaire.
Radio Triti stellte zuerst also die Organisation, der sie angehört, die tunesische Vereinigung demokratischer Frauen vor. Diese Vereinigung ist aus der Frauenbewegung der 70er Jahre heraus entstanden. Die Aktivistinnen kommen fast alle aus der progressiven und demokratischen Bewegung, die als einzige neben den Integristen, also den Fundamentalisten, in Opposition zum Bourguiba-Regime standen und ab 67 massiv unterdrückt wurden. Es gab viele Verhaftungen, Folter, Prozesse. Die meisten Frauen, die sich dann in der Frauenbewegung engagierten, waren Linke oder GewerkschafterInnen. 1969 begann die Bewegung mit kulturellen Zusammenkünften, Veranstaltungen etc. Daraus entstand ein Club, ein Zentrum, von dem aus die Situation der Frauen in Tunesien untersucht werden sollte. Ab 1985 haben diese Frauen dann eine monatliche feministische Zeitschrift herausgegeben. Ab den 80er Jahren machte sich das Bedürfnis bemerkbar, eine politische Organisation zu bilden, die auch militanter wäre. aber erst 1989 wurde die Organisation nach einem ziemlich langen Kampf rechtlich anerkannt. Seither, beziehungsweise auch vorher natürlich, hat die tunesische Vereinigung der demokratischen Frauen verschiedene Aktionen organisiert. Zum Beispiel eine Frauenkundgebung vor dem Sitz der Arabischen Liga nach der Besetzung des Libanons, Demos nach den Massakern von Shabra und Shatila oder dem israelischen Raketenangriff auf ein tunesisches Dorf. Das sind nur ein paar Beispiele. Bei solchen Demos und Kundgebungen kam es oft zu Verhaftungen oder sie wurden von der Polizei aufgelöst. Auf der innenpolitischen Ebene hat die Organisation von Radia Dridi Stellung bezogen gegen die fundamentalistische Bewegung, das vor allem im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen. Im Verlauf der Wahlkampagnen haben die Integristen deutlich gemacht, was in ihrem Programm für die Frauen vorgesehen ist. Die Integristen oder Fundamentalisten haben ihre Kandidaten gegen die Kandidaten der Regierungspartei aufgestellt und da die Frauen gegen sie Stellung bezogen haben, wurde ihre Organisation dann von der Regierung anerkannt. Radia Dridi erzählte dann weiter, dass sie oft gefragt werden, warum für sie als Tunesierinnen eine Frauenbewegung notwendig ist. Das tunesische Familienrecht sei ja das fortschrittlichste im gesamten arabischen Raum. Darauf hat sie dann das Familienrecht in Tunesien als zum Teil wirklich revolutionär bezeichnet, weil zum Beispiel die Polygamie verboten ist. Das Recht der Frau auf Scheidung besteht, die Verstoßung also ebenfalls verboten ist. Das genügt aber nicht. Weiterhin besteht immer noch ein ungerechtes Erbschaftsgesetz, das vom Koran inspiriert ist. Die Frau erbt nur die Hälfte von dem, was der Mann erbt. Die Frau hat auch kein Recht auf die Kinder nach der Scheidung. Einer islamischen Frau ist es darüber hinaus verboten, einen nicht-islamischen Mann zu heiraten. Abgesehen von diesen gesetzlichen Ungleichheiten besteht auch eine die Frauen benachteiligende soziale Situation. Mit der ökonomischen Krise wird das Recht der Frauen auf Arbeit, auf Ausbildung verstärkt in Frage gestellt. Der Analphabetismus unter Frauen nimmt wieder zu. Die tunesische Vereinigung demokratischer Frauen kämpft also auf juristischer und sozialer Ebene gegen den Sexismus. Dieses Jahr haben sie mit einer Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen begonnen. Auf der politischen Ebene kämpfen sie, wie Radia Dridi gesagt hat, zusammen mit den anderen progressiven Kräften für demokratische Freiheiten. Soweit mal zu ihrer Organisation und ein Stück weit auch schon zur Situation der Frauen in Tunesien. Sie wird darauf dann im Verlauf des Referates noch weiter eingehen. Am Anfang des Referates hat sie dann zuerst Tunesien ein bisschen eingeordnet in Bezug einerseits auf den arabischen Raum und auf das Verhältnis zum Westen sowie die interne Situation kurz skizziert. Sie unterschied dabei zwei geschichtliche Epochen. Präsident Bourguiba, er war der erste Präsident nach der Unabhängigkeit von Tunesien, machte eine starke Abgrenzung gegenüber den arabischen Ländern und bezog sich vor allem auf den Mittelmeerraum bzw. den Westen. Unter dem neuen Präsidenten dann Ben Ali, der seit 1987 an der Macht ist, übrigens mit der gleichen Einheitspartei wie bereits Bourguiba, wird eine Öffnung gegenüber dem arabischen Raum angestrebt, was gemäß Radia Dridi auch dem Wunsch des tunesischen Volkes entspräche. Vor dem Krieg sei es so gewesen, dass das Hauptthema in der tunesischen Öffentlichkeit eigentlich die Demokratisierung innerhalb des Landes gewesen sei, also Menschenrechte etc. Also mit der Golfkrise, mit dem Krieg hat sich das doch etwas verändert. Die internationalen Zusammenhänge sind natürlich wichtiger geworden. Radia Dridi hat dann gesagt, und das kommt später im Verlauf des Referates dann auch noch einige Male zum Ausdruck, beziehungsweise erklärt sie dann auch noch genauer, dass durch den Krieg, durch die Golfkrise, der Bruch zwischen Tunesien als Teil der arabischen Welt und dem Westen sich vertieft hat, dass es eine zumindest zwiespältige Haltung von Offenheit und Ablehnung gegenüber dem Westen gibt. Im Speziellen aber die Jugendlichen eine starke ablehnende Haltung gegenüber dem Westen. Soweit mal diese kurze Zusammenfassung der Situation. Ich werde jetzt genauere Auszüge aus dem Referat von Radio Tridi ausstrahlen. Zu Beginn geht es eben um die Frage des Verhältnisses des Maghrebs bzw. Tunesiens zum Westen. Sie sagt da zuerst, dass jetzt mal von den Linken her gesehen, von den progressiven Kräften in Tunesien her gesehen, ein kritisches Verhältnis besteht, aber auch ein wechselseitiges Verhältnis, also dass es auch einen Austausch gibt. Es gibt also nicht nur eine ablehnende Haltung, im Unterschied zu gewissen Kräften der Rechten.
C'est un rapport critique. Mais un rapport en même temps d'échange que l'intelligentsia ou bien l'élite politique a eu avec l'Occident au Maghreb. Ce n'est pas un mouvement de rejet comme pour certaines formations politiques de droite. Alors, la guerre maintenant. À partir de la crise, et vous savez qu'en Tunisie, nous recevons des chaînes. Nous avons un rapport très étroit avec la France sur le plan culturel et aussi de l'Italie. Ces deux langues sont connues par les Tunisiens et avant la guerre, bien avant la guerre, quand il y avait des informations à avoir, les gens allaient courir vers les chaînes françaises et italiennes pour avoir plus d'informations, étant donné le muselage des médias tunisiens. Quand un village tunisien a été bombardé par les Israéliens, la télévision nationale a donné l'information à 5 heures du soir, alors qu'à 11 heures, les journalistes italiens étaient sur le terrain. Pour vous donner une idée.
Also es bestehe auch ein sehr konkretes Verhältnis, ein direktes Verhältnis vor allem zu Frankreich und Italien. Diese beiden Sprachen, also Französisch und Italienisch, werden in Tunesien dann auch sehr oft gesprochen. Vor dem Krieg, also bereits vor dem Krieg natürlich, schalteten die Leute zum Beispiel oft, wenn etwas passierte, das französische Fernsehen ein, auch bei lokalen bzw. innenpolitischen Ereignissen. Sie gibt dazu ein konkretes Beispiel. Als 1985 wurde ein tunesisches Dorf von Israel beschossen. Da hat das tunesische Fernsehen um 5 Uhr nachmittags darüber informiert, während die italienischen Journalisten bereits um 11 Uhr morgens am Ort waren und darüber berichtet haben. Die Leute haben also italienisches Fernsehen gesehen, um zu wissen, was im Land passiert. Sie sagte, dass sie dieses Beispiel bringt, um eben zu zeigen, wie großes Vertrauen auch die Leute in die ausländischen Medien hatten oder haben oder hatten.
Donc la guerre pour laquelle le peuple tunisien unanimement à 90% a pris position pour l'Irak. Donc pour la couverture de la guerre a été donc perçu aussi par les médias et surtout la France. La France, qui, dans l'esprit de certains, représentait une position modérée, n'était pas l'Amérique.
Und jetzt mit dem Krieg, in dem 90% der Bevölkerung den Irak unterstützt hat und sie die Kriegsberichterstattung dieser Medien verfolgt haben, vor allem auch die französische. Frankreich hatte ja immer eine eher gemäßigte Position war nicht Amerika, nicht die USA. Das war ein Schock, ein wahnsinniger Schock, eine sehr große Enttäuschung, weil die Tunesier direkt live diese Sendungen sahen in diesen Medien, die eine klare Rolle spielten, Partei ergriffen und das manchmal mit einem unglaublichen Zynismus. Die politische Position gewisser Länder, die als gemäßigt betrachtet wurde, wie zum Beispiel Frankreich und ihr Engagement im Krieg jetzt, war für viele ein sehr großer Bruch im dialektischen Prozess, in diesem dialektischen Prozess der Annäherung an den Westen.
Bon, donc dans ce mouvement encore d'émotion, enfin encore très à chaud, il y a beaucoup d'idées qui sortent comme ça, mais je ne sais pas s'il faut les prendre au pied de la lettre. Du genre, les gens remettent en question tout ce qui vient de l'Occident maintenant, leur l'égalité internationale, leur droit de l'homme, tout ça c'est des leurs, tout ça c'est de la démagogie. Et bien sûr c'est repris par les mouvements, surtout les obscurantistes, qui bien sûr s'appuient justement sur ce genre de déception pour montrer qu'on ne peut rien attendre de l'Occident.
Die Situation ist im Moment sehr aufgeladen, sehr emotional. Ich weiß nicht, ob alles, was jetzt gesagt wird, wörtlich genommen werden muss. Die Leute stellen jetzt alles in Frage, was vom Westen kommt, ihre internationalen Gesetze, ihre Menschenrechte. Das ist alles von ihnen westlich, ist alles Demagogie. Und das wird jetzt natürlich aufgenommen, vor allem von der Bewegung der Obskuristen. Damit meint sie wahrscheinlich, wenn ich sie richtig verstanden habe, die Fundamentalisten. Das nährt die Leute, die Enttäuschung der Leute, die nichts mehr vom Westen erwarten. Die Tunesierinnen und Tunesier entdecken die Mythen der Demokratie, die Grenzen dieses Diskurses. Die Progressiven verteidigen das trotzdem weiterhin, indem sie sagen, diese Gesetze, diese Werte sind gut. Das sind keine westlichen, sondern universelle Werte. Aber die Benutzung dieser Werte, der Gebrauch dieser Werte ist in Frage gestellt. Es gibt dazu einige Polemiken jetzt in den tunesischen Zeitungen. Da geht es hin und her zwischen Ablehnung des internationalen Rechtes, westlich in Anführungszeichen, und der Verteidigung dieser humanitären universellen Werte. Diese Debatte läuft und wird weitergehen. Da muss ich beifügen, also ich übersetze hier Radio Tridi wörtlich, dass das tunesische Volk, die Leute, die sich nur am Fernseher informierten, nicht wussten, also das heißt, dass es einen totalen Blackout bezüglich der Friedensbewegung, der progressiven Bewegung in Frankreich, in Amerika, in Spanien, Italien, der Schweiz etc. gab. Diese Bewegungen wurden durch das tunesische Volk ignoriert. Sie wissen nicht, dass es andere Leute gibt auf der anderen Seite der Welt, die für dasselbe einstehen, die nicht so schlecht sind wie Bush. Es gibt da eine Vereinfachung, entstanden durch den Krieg, glaube ich. Krieg fördert diese Leute, den Fanatismus, der meiner Meinung nach in Tunesien aber nicht trifft, nicht aufgehen kann, wegen der Tradition, die es in meinem Land gibt. Der offizielle, also der Regierungsdiskurs bezüglich Europa, ist jetzt sehr gemäßigt bis höflich. Gleichzeitig, wie man den Horror des Krieges sehen konnte, die Bilder von den versammelten Fernsehstationen gezeigt wurden, war die offizielle Haltung weiterhin zu sagen und zu wiederholen, dass wir nichts gegen Europa haben. Sie hatten auf jeden Fall Angst wegen des Tourismus. Oft wurden also Deutsche, Schweizer in den Hotels interviewt, die wenigen, die geblieben waren, die meisten sind ja gegangen. Die sagten dann also, es geht gut, die Tunesier sind nicht schlimm, und so weiter. Diese Videos wurden dann in die Schweiz, nach Deutschland geschickt. Das war die große eigentliche Sorge der tunesischen Regierung.
Je crois que pour le rapport Tunisie-Maghreb, enfin pays de la Méditerranée, je crois que l'avenir est à faire et que pour les forces progressistes aussi bien dans notre pays que dans les pays d'en face, enfin de l'autre côté de la Méditerranée, que la tâche, je crois, va être plus difficile. Mais il faut continuer ce dialogue de culture, il faut continuer en temps de paix à travailler encore plus sur ce plan pour éloigner justement toutes ces formes de fanatisme qui ne servent pas justement ces peuples et qui ne vont pas dans leur sens.
Ich glaube, was die Beziehung Tunesiens zum Mittelmeerraum betrifft, dass das in Zukunft zu machen ist und dass es für die progressiven Bewegungen in meinem Land ebenso wie in den Ländern auf der anderen Seite des Mittelmeeres schwieriger werden wird. Aber der kulturelle Austausch muss weitergeführt werden. Es muss weiterhin in diese Richtung gearbeitet werden, um alle diese fanatischen Kräfte fernzuhalten, die dem Volk nicht wirklich nützen, die nicht im Sinne des Volkes sind. Ich möchte euch ein konkretes Beispiel der Ablehnung gegenüber dem Westen erzählen, wie ich es mit meinen Schülerinnen und Schülern erlebt habe. Wegen des Krieges wurden die Schulen ja während 10 Tagen geschlossen, weil die Regierung Angst hatte vor Agitation und vor Solidaritätsbewegungen, die hätten entstehen können, die auch von den Fundamentalisten hätten benutzt werden können. Dann also am ersten Schultag nach diesem Unterbruch hatte ich als Französischlehrerin Angst wegen dieser Ablehnung Frankreich gegenüber. Eine der am meisten verbreiteten Parolen bei den Demos war Mitterrand Assassin, Mitterrand Mörder. Ich habe dann mit einem Text begonnen, mit einem Gedicht von Renaud. Das Gedicht oder das Lied heißt Der Deserteur. Es ist ein Brief an den Präsidenten der Republik, indem er ihm sagt, dass das nicht geht, einen Krieg für Öl zu führen. Also Renaud ist ein französischer Dichter bzw. Liedermacher. Aber auch dieses Gedicht wurde nicht akzeptiert. Während Stunden war die Diskussion sehr schwierig. Die Diskussion unter diesen Schülerinnen und Schülern, die zum Beispiel auch einen Briefaustausch mit französischen Schülerinnen und Schülern haben, der aber während des Krieges von beiden Seiten unterbrochen wurde. Soweit dieses Beispiel. Während die Menschen in Tunesien durch das Fernsehen ein ziemlich detailliertes Bild von Frankreich, Italien, von Europa haben, so ist das Gegenteil ja nicht der Fall. Das heißt, auf der anderen Seite des Mittelmeeres gibt es eine, ich würde nicht sagen Unkenntnis, aber man kennt diese Welt, die arabisch-islamische Welt nicht sehr gut, kennt die Eigenheiten der einzelnen Länder nicht. Man hat die Tendenz, die Verschiedenheiten der arabischen-islamischen Welt der einzelnen Länder und ihrer reichen Kultur zu vermischen und zu verkennen. Es wurde dann aus dem Publikum die Frage gestellt nach der Situation jetzt, also eben wie sie das erzählt hat, aber wie es zum Teil natürlich in massiverer Propagandaform vermittelt bekommen haben sich viele Leute auf die Seite des Iraks gestellt und nicht nur das, sondern auch mit Saddam Hussein identifiziert. Radio Adriti wurde also gefragt, wie denn das jetzt aussieht, wie die Leute sich jetzt verhalten in der Situation jetzt, auch nach der Niederlage, der militärischen Niederlage des Iraks.
C'est vrai que pour les couches illettrées et pour le peuple, c'est vrai qu'il y a eu même une identification à Saddam Hussein. Saddam Hussein était devenu le héros du monde arabe et sa photo était vendue partout et les enfants criaient son nom partout, etc. C'est vrai que l'échec de Saddam Hussein a eu, bien sûr, sur le plan psychologique, un choc terrible sur le peuple. Mais le mouvement maintenant, il y a un très fort mouvement de solidarité, de collecte pour l'Irak. Les gens collectent de l'argent pour acheter des cahiers pour les enfants de l'Irak, essaient de donner de l'argent partout, de la République, de l'argent vient. Surtout à travers les structures syndicales, la centrale syndicale, les gens veulent aider l'Irak.
Es ist richtig, dass die ärmeren Schichten oder für das Volk gab es eine Identifizierung mit Saddam Hussein. Saddam Hussein ist zum Helden der arabischen Welt geworden. Sein Porträt hing überall, die Kinder riefen seinen Namen etc. Die Niederlage war auf der psychologischen Ebene ein großer, schrecklicher Schock für das Volk. Aber es gibt jetzt eine sehr starke Bewegung, eine Solidaritätsbewegung. Die Leute sammeln Geld, um Schulhefte für die Kinder im Irak zu kaufen. Von überall her kommt Geld zusammen. Durch die Gewerkschaftszentralen kommt auch Geld von der Regierung. Die Leute wollen also dem Irak helfen. Die tunesische Elite, die Linke, hat Saddam Hussein nicht unterstützt als Führer. Es gab sogar einen gewissen Dissens in diesem Punkt. Das heißt, dass bei Demonstrationen die Leute sich zum Beispiel Mühe gaben, nicht unter einem Foto von Saddam Hussein zu gehen. Aber auf allgemeiner Ebene, wie das Volk nachher reagiert hat, ich glaube, dass es kein politisches Bewusstsein gibt im Sinne von, ich bin für oder gegen die Baath-Partei. Es ist vielmehr so, dass Saddam Hussein die vergessene Sache des arabischen Volkes repräsentiert, vertritt. Er hat diese Sache repräsentiert. Jetzt, wo Saddam Hussein militärisch geschlagen wurde, ist das natürlich etwas anders. Die Leute glauben nicht an die militärische Niederlage, sie wollen es nicht glauben. Der tunesische Durchschnittsbürger fragt, warum hat er sich zurückgezogen? Die Leute, die Saddam Hussein jetzt bekämpfen, sind Schiiten und die Tunesier sind Sunniten. Also gibt es bereits, ich glaube deswegen, eine Ablehnung gegenüber diesen Revoltierenden. Darüber hinaus revoltieren diese ja in einem Moment, in dem das Land vereinigt oder einig sein muss. Das ist, was der Tunesier im Moment sagt. Eine weitere Frage wurde dann gestellt von einer Frau aus dem Publikum, und zwar hat Simon Diplomatique vom März in einem Artikel gelesen, dass eben die fundamentalistischen Kräfte, die integristischen Kräfte in Tunesien nicht so stark sind im Moment, dass die ganze Golfgeschichte, die Krise, der Krieg nicht einen Aufschwung für sie bedeutet hat, sondern dass sie sich eher Vorurteile eingehandelt haben, Schwierigkeiten eingehandelt haben, dass sie sich am Anfang für Saudi-Arabien aussprach. Und ein weiterer Punkt dann eben auch noch, dass die Fundamentalisten, die Integristen, auch von dort bezahlt werden zum Teil. Sie hätten sich also erst gegen Ende des Krieges an Demos gegen den Krieg bzw. für den Irak beteiligt. Dazu jetzt auch die Antwort von Radia Tridi.
Pour le mouvement intégriste tunisien, contrairement au mouvement intégriste algérien par exemple, la guerre lui a apporté préjudice. Pourquoi ? Parce qu'au début de la crise, il a pris position, il a légitimé la présence étrangère américaine en Arabie Saoudite. Et ils ont écrit ça textuellement, c'est-à-dire en disant l'Arabie Saoudite a le droit de défendre son territoire en faisant appel aux forces étrangères. Or, pour les Tunisiens, c'est sacrilège. Et donc c'est une première rupture avec l'ensemble des Tunisiens.
Der tunesischen fundamentalistischen Bewegung, im Unterschied zur algerischen etwa, hat der Krieg eben, wie gesagt, Vorurteile eingebracht. Weil sie zu Beginn der Krise die US-amerikanische Präsenz in Saudi-Arabien legitimiert haben, indem sie sagten, dass Saudi-Arabien das Recht hat, sein Territorium zu verteidigen, auch indem sie ausländisches Militär zu Hilfe holen. Für die Tunesier und Tunesierinnen ist das ein Sakrileg. Das war also der erste Bruch der fundamentalistischen Bewegung mit dem tunesischen Volk. Zweitens, und das ist auch sehr wichtig, zweitens war während des Kriegs die Aufmerksamkeit der Tunesier und Tunesierinnen auf den Krieg gerichtet. Im Moment des Massakers an den Zivilisten und Zivilistinnen in dem Bunker im Irak, in diesem Moment haben die Fundamentalisten einen terroristischen Anschlag auf ein Lokal der Einheitspartei, also der Regierungspartei, verübt. Durch den Bombenanschlag sind 2 oder 3 Personen umgekommen. Diese Aktion wurde von den tunesischen Medien natürlich auf grandiose Art und Weise benutzt. das Resultat dieser davon war, also diese zwei Geschichten oder Punkte, dass drei Führer der Integristen, der Fundamentalisten zurückgetreten sind. Drei sehr, sehr wichtige Führer. Das zeigt also die Krise, die diese Bewegung seit Beginn der Golfkrise gespalten hat. Radia Tridi meinte dann, dass das vielleicht also ein positives Resultat des Krieges sein könnte. Weiter wurde dann gefragt nach der Situation an den Schulen, also vor allem auch eben bezüglich der Schülerinnen und Schüler. Radia Tridi hatte ja selber vorher gesagt, dass vor allem Jugendliche, junge Leute aktiv sind, also sei es in der fundamentalistischen Bewegung oder einfach im Rahmen von arabisch-nationalistischen Bewegungen.
Pour les lycéens, je crois que depuis des années, ils sont manipulés, facilement manipulés par les forces intégristes. Depuis des années, les écoles ne sont jamais stables. Alors, pour deux raisons. D'abord parce que nous avons à la tête du ministère de l'Éducation nationale un modériste laïque, autonome, qui n'est pas...
Ich glaube, dass die Schüler, die Schülerinnen, die Gymnasiasten bereits seit Jahren manipuliert werden durch die integristischen Kräfte. Seit Jahren sind die Schulen nicht stabil. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal, seit Jahren haben wir an der Spitze des Erziehungsministeriums einen weltlichen, unabhängigen, progressiven. Die Integristen versuchen seit seiner Nominierung das Ministerium zu destabilisieren. Sie haben seine Absetzung verlangt. Die Regierung hat aber standgehalten, er wurde nicht abgesetzt. Das ist das erste Mal seit langem, dass ein Erziehungsminister mehr als ein paar Monate im Amt ist. Er ist bereits eben mehr als ein Jahr auf dem Posten. Die Fundamentalisten haben aber mit ihrer Destabilisierungsversuchen nicht aufgehört, weil sie wissen, dass das, was Chaoui, also eben dieser Erziehungsminister, jetzt macht, eine tiefgehende Reform ist. Es soll über die verschiedenen islamischen Tendenzen unterrichtet werden. Das Gedankengut der Liga, des grünen Islamismus etc. sollen in die Programme aufgenommen werden. Die Schüler, die Schülerinnen sollen also die verschiedenen islamischen Sekten kennenlernen. Die Resultate dieser Reform werden wir in ein paar Jahren haben. Es gibt natürlich kein sofortiges Resultat. Ich glaube aber, dass es auf Gymnasiumsstufe bereits kleine Veränderungen gibt, einen Bewusstwerdungsprozess gegenüber der fundamentalistischen Bewegung.
Life I've always wanted, I guess I'll never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thine. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid I can tell to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. I'll revel in their attention and mountains, oh mountains of thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me, 'cause you know who we are. Those who deserve the best in life know what our money's worth. Those whose sole misfortune is having mountains. Nothing at birth. Oh, they tell me it's still time to save my soul. They tell me we now saw counts all those material things you gain by exploiting other human brains.
will make you queen. Won't die lonely, have it all prearranged. Grave that's deep and wide enough for me and all my mountains. Oh, thanks. Oh, they tell me still time to save my soul. They tell me all those material things you gain by exploiting other human beings. Mostly I feel lonely. Good people are, good people are only my stepping stones. It's gonna take all my mountains of thanks to surround me. Keep all my enemies away. Keep my sadness and loneliness at bay. For somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains. Oh, mountains, oh, thanks.